dann kann die Seele sehen, dass sie zum materiellen Dasein in transzendentaler Stellung steht und dass sie immer selbst leuchtend und obwohl winzig klein, niemals aufgeteilt ist. Erläuterung. Im Zustand rein Bewusstseins, des Krishna-Bewusstseins, kann man sich als ein winziges Teilchen sehen, das vom höchsten Herrn nicht verschieden ist. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, ist der Jiva oder die individuelle Seele ewig ein Bestandteil des höchsten Herrn. Ebenso wie die Sonnenstrahlen winzige Teilchen der strahlenden Beschaffenheit der Sonne sind, so ist ein Lebewesen ein winziges Teilchen des höchsten spirituellen Wesens. Die individuelle Seele und der höchste Herr sind nicht voneinander getrennt, wie es bei verschiedenen materiellen Dingen der Fall ist. Wo ist? Ach so, das muss hier geschehen, nicht? In dem Raum, die Besetzung? Mhm. Müsst nicht? Weil du hast so eine markante Stimme. Wo wäre denn eine Alternative?
Die Alternative geht in den Besetzungsraum und besetzt von da.
Ja.
Weil wir haben nur zwei Sprachen, wir haben selbst mehr schon.
Das ist weit aus.
Ich glaube, wir gerade, dass er 80% versteht.
In immer. So. Also die individuelle Seele hatten wir zuletzt war nicht getrennt vom höchsten Herrn, wie es bei verschiedenen materiellen Dingen der Fall ist. Die individuelle Seele ist von Anfang an ein winziges Teilchen. Man sollte nicht denken, die individuelle Seele sei, nur weil sie ein Teilchen ist, vom spirituellen Ganzen abgetrennt. Die Mayavada-Philosophie lehrt, dass zwar das spirituelle Ganze existiert, dass aber ein Teil davon, Jiva genannt, von Illusionen gefangen ist. Diese Philosophie ist jedoch unannehmbar, denn das Spirituelle kann nicht wie ein Stück Materie geteilt werden. Dieses Teil der Jiva ist ewig ein Teil. Solange das höchste spirituelle Wesen existiert, existiert auch sein Teil. Solange die Sonne besteht, gibt es auch die Moleküle der Sonnenstrahlen. Das Jiva-Teilchen wird in der vedischen Literatur als ein Zehntausendstel der Größe einer Haarspitze geschätzt. Es ist daher unendlich klein. Das höchste spirituelle Wesen ist unendlich, während das Lebewesen oder die individuelle Seele unendlich klein ist, obwohl es der Eigenschaft nach dem höchsten spirituellen Wesen nicht verschieden, Zwei Wörter in diesem Vers sollte man besonders beachten. Das eine ist Nirantaram, was so viel bedeutet wie nicht verschieden oder von gleicher Eigenschaft. Die individuelle Seele wird hier auch als Animanam bezeichnet. Animanam bedeutet unendlich klein. Das höchste spirituelle Wesen ist alldurchdringend, doch das winzig kleine spirituelle Wesen ist die individuelle Seele. Akanditam bedeutet nicht genau aufgeteilt, sondern wesensgemäß immer unendlich klein. Niemand kann die Molekularteilchen des Sonnenlichts von der Sonne trennen. Aber gleichzeitig ist das Molekularteilchen des Sonnenlichts nicht so groß wie die Sonne selbst. In ähnlicher Weise ist das Lebewesen von seiner wesensgemäßen Stellung her qualitativ das gleiche wie das höchste spirituelle Wesen, doch ist es unendlich klein. Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pacharine Nivase Sasunya Vadi Paskatya Desatarine Jaya Sri Krishna Jaya Namaya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Vasavi Guru Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tada purusha atmanam kevalam prakite param nirantaram svayam jyotiya animanam akanditam. dann kann die Seele sehen, dass sie zum materiellen Dasein in transzendentaler Stellung steht und dass sie immer selbstleuchtend und obwohl winzig klein, niemals aufgeteilt ist. Die Seele kommt dann zu dieser spirituellen Erkenntnis, wenn sie von Illusion frei ist. Das Ziel eines jeden spirituellen Vorganges muss es sein, denjenigen, der den Vorgang auf sich nimmt, zu einer besseren Sicht zu verhelfen. Alle spirituellen Traditionen, die es gibt, haben diese eine Aufgabe, uns aus der Dunkelheit, wo wir Fehler machen, ans Licht zu führen. Nun, die meisten materiellen Menschen, also die meisten Menschen unserer Zeit, werden unglücklicherweise nicht völlig damit einverstanden sein, wenn man ihren Zustand als von Unwissenheit bedeckt bezeichnen würde. Ich glaube, dass es viel Proteste geben würde, vielleicht nicht in diesem Kreis, aber in unserem heutigen Umfeld, also in der materiellen Gesellschaft, in der wir uns befinden, würden viele Leute sagen, sag mal, wir können doch wirklich nicht die großen Errungenschaften unserer Zivilisation, die Errungenschaften auf dem Gebiet der Technik oder der Literatur, der Kunst und des Sportes einfach als Produkte der Unwissenheit bezeichnen. Das ist doch nun wirklich ein bisschen hart formuliert oder ein bisschen überheblich ausgedrückt. Nun, nach den vedischen Schriften ist jemand so lange in Unwissenheit, wie er nicht weiß, wo er nicht weiß, wer er eigentlich selber ist, was seine eigentliche Identität darstellt. Es heißt, dass die menschliche Form des Lebens deswegen von der tierischen Form unterschieden wird, weil sich in der menschlichen Form des Lebens Möglichkeiten ergeben, die ein Tier niemals, nicht einmal in seinen kühnsten Träumen haben kann. Nämlich eben diesen einen Punkt zu realisieren, wer bin ich selber und wer ist Gott? Wir mögen sagen, dass der Mensch dem Tier voraus ist, weil er eine bessere Technik hat. Doch das stimmt im Grunde genommen nicht. Wenn wir uns hier auf diesem Bauernhof von La Pampa umschauen, können wir eine technische Errungenschaft der Tiere beobachten, die es also von den Menschen niemals zu duplizieren geht. Schaut euch einfach den vierbeinigen Milchautomaten an. Er grast, nimmt etwas, was für uns völlig nutzlos ist, und produziert daraus eine Substanz, die sehr nutzbringend ist, nämlich Milch, aus der man wiederum Butter und Joghurt und auch Buttermilch zubereiten kann und. Stellt euch einmal den Versuch des Menschen vor, einen solchen Milchautomaten zu produzieren, der losmarschiert, sich selber seinen Treibstoff holt, nicht etwa Öl aus Arabien, sondern Blätter von Bäumen oder Gras oder so, und der dann plötzlich auf Knopfdruck 20 Liter Milch produziert, so einen Automaten. Stellt euch vor, dieser Automat, den der Mensch machen müsste, müsste Folgendes machen: Er müsste eine romantische Stunde kriegen und dann sich irgendwo zurückziehen, und nachher, nach 9 Monaten, käme ein zweiter Milchautomat hervor. Also eine Maschine, die sich selber duplizieren kann, ohne Fremdenergie zu benutzen und ohne Fremdmaterialien. Das ist, glaube ich, etwas, was können wir nicht durch unsere Technik imitieren. Sonst würde das sehr einfach sein. Sonst würden wir unsere 2 Uhren nehmen und sie in ein Schlafgemach stecken, Licht aus und dann verstohlen grinsen und dann gehen wir nach einer gewissen Zeit wieder und dann liegen wir. Das geht nicht. Ich möchte hier den Punkt machen, etwas humorvoll schon, aber nichtsdestotrotz ist er doch recht. In der Konsequenz der Erb. Technische Errungenschaften unterscheiden nun wirklich nicht den Menschen vom Tier. Man könnte alle anderen Dinge, auf die wir so stolz sind, in unserer Gesellschaft nehmen und tatsächlich feststellen, dass das Tier ein großartiger, also wirklich fantastisch ist. Ich möchte hier ein bisschen etwas Humorvolles zu unserem Taekwondo-Kurs sagen, weil Harald ist mir inzwischen über die Jahre so ans Herz gewachsen und unter Freunden ist es manchmal üblich, eine humorvolle Beziehung zu haben. Stellen wir uns mal vor, jemand, der wirklich warm Taekwondo, überhaupt Nahkampf oder Kampfkunst, die Kampfkunst, wer es zur Vollkommenheit gebracht hatte. Wir würden ihn in den Ring stellen mit einem Tiger. Wir würden den Champion von allen Kampfkünsten, die es gibt auf diesem Planeten, dort zu einem neuen Wettbewerb herausfordern. Es kann sein, dass wir einen neuen Champion feiern müssten, nämlich den Tiger. Innerhalb von kurzer Zeit. Wenn wir irgendeinen Boxsportler nehmen oder... Ja, so, der Punkt, den die vedischen Schriften seit Jahrtausenden machen, der Punkt, der praktisch durch die Hallen der Ewigkeit an unser Ohr dringt, dieses menschliche Leben ist ganz besonders zur Selbstverwirklichung bestimmt und der Mensch hat Fähigkeiten zur Selbstverwirklichung, die es in keiner anderen Lebensform gibt. Dieser Punkt, den kann man felsenfest etablieren, der ist einfach... Das ist offensichtlich, dass das so sein muss. So, wer sich mit diesem Bereich beschäftigt, er wird in den vedischen Schriften als weise bezeichnet. Das heißt, dass die Seele durch einen lang Evolutionsgang schließlich in die menschliche Form des Lebens kommt. Nun, unter den Menschen, die sich beschäftigen sich die meisten mit der Vollkommenheit oder Vervollkommnung materieller, rein materieller Dinge. Sie versuchen ihr Leben dadurch zu Vollkommenheit zu bringen, dass sie die materiellen Annehmlichkeiten steigern. Und nur ein ganz winzig kleiner Prozentsatz von diesen Seelen, die die menschliche Form des Lebens erlangt haben, beschäftigt sich überhaupt mit höheren Dingen, als nur sich einen komfortablen Aufenthalt in dieser Welt zu machen. Es gibt zum Beispiel die Karmakandis. Das sind Menschen, die eine bestimmte Wissenschaft lernen, die im Westen nicht sehr bekannt ist. Sie lernen es nämlich durch gute Tätigkeiten, ihr Dasein ein bisschen zufriedener zu machen und verfolgen die Hoffnung, dass sie, nachdem sie diesen materiellen Körper aufgegeben haben, die höheren himmlischen Planeten erlangen können. Das sind die Karmakandis. Sehr viel in der heutigen Religion ist gefärbt von diesem Interesse. Ich habe einmal einen Brief gesehen von jemandem, der nach einer Vorlesung mir geschrieben hatte und gesagt hat, warum hast du so sehr betont, dass man die Freuden wie ein Hund auszuführen und die Freuden, die man erfährt, wenn man an einem Sommertage sich in ein kühles Nass stürzt, dass das illusionär ist. Hier auf unserer Erde ist das mit Problemen gekennzeichnet. Das gebe ich wohl zu. Hier auf unserer Erde müssen wir alt werden in unserem Körper und unser Hund wird krank. Und wenn wir nur eine einfache Prostataentzündung haben, dann schmerzt uns das Bad im kühlen Nass. Ich kann dir gut folgen, dass du sagst, das irdische Leben ist so zerbrechlich und so rübergehend. Aber folgendes, wenn man ein guter Christ ist, kann man in den Himmel gehen, in eine Sphäre, die nicht so leidvoll ist wie die irdischen Planeten. Und dort seinen Hund ausführen. und dort baden und so weiter. So dieses Verständnis mischt sich sehr, ist sehr vertreten in den uns bekannten Vorstellungen von Religion, wo man versucht, das materielle Dasein nicht aufzugeben, sondern zu transformieren und es dann verbessert auf den himmlischen Planeten zu machen. Also wäre vergleichbar mit dem Wunsch von einer klapprigen Ente in einen zügigen BMW umzusteigen. So, dann gibt es unter den Menschen, die sich mit höheren Dingen beschäftigen, noch eine zweite Gruppe. Das sind diejenigen, die versuchen, durch intellektuelle Spekulation ihr materielles Dasein aufzuheben. Im Westen sieht das so aus, dass diese Leute, sie befinden sich hauptsächlich im Bereich der Physik und der Biologie und den ganzen vielen philosophischen Richtungen auch. Ihr werdet euch verwundert sein, Schopenhauer kommt jetzt wieder unglaublich in Mode. Und das Ziel dieser intellektuellen Philosophen besteht darin, dieses materielle Dasein völlig zu relativieren. In der Physik würde man sagen, wir befinden uns im Tanz subatomarer Teilchen. Ich weiß nicht, ob euch das verständlich ist. Mit dieser Logik würde man sagen, hier ist eigentlich kein großer Unterschied zwischen deinem Körper und dem Buchstand und meinem Körper, denn es sind die gleichen Atome, die nur unterschiedlich schwingen. Schön gesagt, ne? Es ist eine Tatsache im Grunde genommen. Wenn ihr euch es wirklich mal überlegt, euer Körper, den ihr durch eure Tage hindurch trägt, besteht eigentlich aus winzig kleinen Atomen, die auf der atomaren Ebene betrachtet Universen voneinander getrennt sind. Wenn man sich also ganz klein machen könnte, angenommen, dann könnte man von einem Atom, welches sich vielleicht in eurem Meniskus befindet, mehrere Wochenreisen zum nächsten Atom machen, welches sich vielleicht in eurem großen Zeh befindet. Ja, auf einer atomaren Ebene sieht das völlig anders aus, unser physischer Körper. Man kann das selber auch für sich durch ein Elektromikroskop beobachten, dann sieht das plötzlich alles ganz und gar anders aus. So, diese Philosophen kommen dazu zu verstehen, dass wir eigentlich aus materieller Element, dass unser Körper aus physischer Energie ist und aus Atomen besteht. Das ist ihre Sicht, und sie, wenn sie es ein bisschen weiter treiben, diese Beobachtung, kommen sie dazu, dass sie selber getrennt sind von dieser materiellen Energie, weil sie diese Energie manipulieren können und einsetzen können, ungefähr so wie ein Auto, was man fährt. Und diese Menschen wollen also letztendlich ihre materielles Verstricktsein beenden, indem sie einfach die materielle Verbindung auflösen und in die spirituelle Energie eingehen. Sie wollen dann eins werden mit dieser großen spirituellen Energie und die Probleme des materiellen Daseins natürlich so beenden. So, unter Tausenden von diesen, die sich mit intellektueller Spekulation beschäftigen, ist einer vielleicht daran interessiert, weiterzugehen und seine ursprüngliche Beziehung zu Gott, von dem diese ganze Energie, von dem das ganze Universum einfach ausgeht, zu verstehen. Jemand, der so weit kommt, befindet sich auf dem Ferienlager im Tessin, hätte ich jetzt fast so platt gesagt. Jemand, der so weit kommt, beschäftigt sich mit einem echten spirituellen Vorgang, der ihn dazu verhilft, aus der Illusion des materiellen Daseins herauszukommen. Und ich möchte heute Morgen ein wenig die philosophische Grundlage hier legen. Ich weiß, der erste Tag, ich hatte angenommen, der erste Tag wäre der Tag, wo die Aufmerksamkeit der Zuhörenden am meisten da ist, aber nun habe ich gerade gehört, dass sie eine albtraumhafte Nacht hinter euch gebracht hat, zitternd und frustriert im Stroh liegend, und immer wieder ein neuer Zuschauer, ein neuer Mitleider hereinkam in Stroh. So, die Kinder sind auch ganz wild schon. Gut, trotzdem möchte ich euch bitten, euch ein bisschen darauf zu fixieren. Es wird ein bisschen schwierig sein, aber nichtsdestotrotz erhaben und schön, hoffentlich. Und danach kann ich dann auf dieses Fundament aufbauen und dann die anderen Vorlesungen einfacher geben. Ich möchte zunächst einmal sagen, jemand, der auf diese spirituelle Ebene kommt, wo er das selbst versteht, und das ist der Sinn dieses, das ist der Inhalt dieses Verses, er wird sehr viel dran spirituelle Freude erfahren können. Solch eine Persönlichkeit wird verstehen, dass er selber transzendental ist zu den materiellen Leiden, zu Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Solch eine Persönlichkeit wird verstehen, dass er selber bereits alles hat und sich nicht mehr um Dinge bemühen muss, die außerhalb von ihm sind. Das materielle Dasein wird dadurch gekennzeichnet, dass wir uns ständig bemühen, Dinge zu finden, die wir noch nicht realisiert haben. Zum Beispiel Ruhe. Viele sind zum Ferienlager gekommen aus ihren betreffenden höllischen Großstädten, um Ruhe auf dem Land zu finden. Ein Zustand, der nicht in ihnen drin ist, der außerhalb von ihnen liegt. Oder etwas anderes, was man erlangen möchte, ist Geld. Man arbeitet, um sich Geld zu verschaffen. Oder Anerkennung. Man kleidet sich auf eine bestimmte Art und Weise, oder man verhält sich in einer Art und Weise, die es einem sicherstellt, dass man Anerkennung findet. Oder Ruhm ist ja ziemlich das Gleiche. Liebe, das ist etwas, was immer schwieriger heutzutage wird. Diese wirkliche Liebe, in der man mit dem mit seinem Partner wirklich, wo man sich alles sagen kann, wo der Partner einen völlig versteht und wo man praktisch eins wird im Interesse, zusammen aufsteht und zusammen isst und zusammen schwimmt und zusammen leidet und sich freut und so weiter und so fort. Das ist ein großes Bedürfnis heutzutage. Kurz gesagt, der Zustand des materiellen Lebens ist dadurch gekennzeichnet, dass man ständig nach Dingen sucht, die außerhalb von einem sind. Immer im spirituellen Leben jedoch ist es nicht so. Man entdeckt dort eine Quelle nicht versiegender Freude, da die spirituelle Seele voller Glückseligkeit ist, voller Wissen und auch ewig. In Bhagavad Gita wird dieser Zustand so erläutert: Yastvatma Rati Evasyat. Rati heißt so viel wie Anziehung und Atma heißt selbst. Atma Triptas Chamanava. Wer jedoch im Selbst Freude findet, im Selbst erleuchtet ist, allein im Selbst erfreut und nur im Selbst befriedigt ist, der hat nichts mehr zu erlangen in dieser Welt. Für ihn gibt es keine Pflicht mehr, keine materielle Tätigkeit ist von Interesse. So wird also der Zustand der Selbstverwirklichung gekennzeichnet, und ich glaube, jeder von uns kann sich damit schon identifizieren. Es ist wesentlich einfacher und preiswerter, wenn man einfach selbst zufrieden sein kann und sich nicht mehr nach Dingen bemühen muss, die außerhalb von einem selber liegen und die mit sehr viel Arbeit, Anstrengung und so weiter und so fort erlangt werden müssen. So jemand, der dazu kommt, sich dem spirituellen Leben zuzuwenden, er wird als weiser Mensch bezeichnet, als eine sehr rare Seele, und Über solch eine rare Seele möchte ich ganz kurz sprechen, was seine Verwirklichungen sind, was er realisiert, um euch so ein bisschen zu motivieren auf diesem Sommerferienlager. Und dann wäre ich sehr froh, wenn ihr vielleicht eure Fragen zu diesem Thema stellt. Ich will da besonders der weise Mann möchte sein materielles Dasein zunächst einmal erkennen. Er möchte verstehen, wie er in dieser Welt lebt, was für Einflüsse auf ihn wirken, auf welche Weise er bedingt ist. Und letztendlich möchte er Befreiung von dieser Bedingtheit erlangen. Ein Weiser oder auch eine Weise sind Menschen, die zur Ruhe gekommen sind und die sich vorbereiten, nachdem sie den physischen Körper aufgegeben haben, nicht wieder eine neue materielle Geburt anzunehmen, sondern zurück in die ewige spirituelle Welt zu gehen. Das kennzeichnet sie. So, zunächst einmal, um diesen spirituellen Pfad anzutreten und diesen Wunsch zu haben, muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, was diese Welt ist und wie wir in dieser Welt existieren. Das heißt, unsere Geschichte in dieser materiellen Welt, unser Fotoalbum sozusagen, ist schon ewig. Wir sind bestätigt worden. Wir führen ein sehr langes materielles Dasein. Es lässt sich nicht zurückverfolgen, wann wir mit diesem unglückseligen Fotoalbum angefangen haben, wenn wir das erste Mal mit Spucke ein Bild da reingeklebt haben, vielleicht das einer Kaulquappe oder so. Und deswegen wird meistens im Krishna-Bewusstsein nicht sehr ausführlich diskutiert, wie wir in diese materielle Welt gekommen sind und seit wann wir genau hier sind. Es ist eine lange, lange Reise, die jeder einzelne von uns hinter sich gebracht hat. Manchmal, wenn wir die Ebene unseres Daseins verlassen, unseres physischen Daseins und im Traum auf die mentale Ebene kommen, dann wird uns bewusst, was sich da alles an Eindrücken befindet. Wir sehen dort Orte und Personen mit genau umrissenen Gesichtern, die wir in diesem einen Leben noch nicht gesehen haben. Im feinstofflichen Körper, das heißt in dem Verstand, in dem Intellekt, befinden sich die Aufzeichnungen unserer vorangegangenen Existenzen. Doch wird es nicht einmal mit den raffiniertesten Rückführungsmethoden möglich sein, ganz genau zu dem Zeitpunkt zu kommen, wo wir unseren ersten materiellen Körper angenommen haben. Und das ist nicht möglich. Es gibt heute sehr viel Bemühungen im esoterischen Bereich und in diesem New Age Bewusstsein, wo man versucht, zurückzugehen in vorangegangene Existenzen, und es lassen sich da verblüffende Dinge auch finden, aber man wird niemals aufdecken können, wann und wo man sein materielles Dasein begonnen hat. Ihr alle, die hier sitzt, wart sicherlich Chinesen, deren Gebeine vielleicht zum Bau der chinesischen Mauer mitverholfen haben, das Fundament. Wir haben hier gefürchtete Triebverbrecher unter uns sitzen, aus vorangegangenen Dasein. Wir können davon ausgehen, dass große Genies hier sind, große historische Verlierer. Es ist unsere Versammlung hier heute ist sicherlich von großen, markanten Persönlichkeiten begrüßt, die sich hier in dieser materiellen Daseinsebene hier jetzt befinden. Doch herauszufinden, wann und wo wir nun alles gewinnen, das ist auch letztendlich müßig. Der bedingten Seele, die ein kosmischer Reisender ist, folgen ihre Reaktion auf Aktivitäten, die sie in einem vorangegangenen Leben getan haben, so wie ein Kalb einer Kuh feucht. In Argentinien, wo es viele Kuhhirten gibt, kann man Folgendes sehen, dass ein kleines Kalb in einer Kuhherde aus Tausenden von Kühen und Kastrierten und Bullen und so weiter die Mutterkuh findet. Die finden das genau. So finden uns auch unsere Reaktion auf Tätigkeiten, die wir in einem vorangegangenen Leben ausgeführt haben, ohne Fehl. Die finden nicht einen anderen, sondern so ist es beispielsweise zu erklären, dass ein junger Knabe mit 3 Jahren komplizierteste Symphonien schreibt, Wolfgang Amadeus Mozart. Dem ist die Reaktion auf seinen intensives, ja fanatisches Interesse an der Musik gefolgt, und so findet man auch, dass reichen Leuten, die zu wahnsinnig viel Ansehen gekommen sind, unermessliches Leid zugefügt wird. Ich wollte eben ein markantes Beispiel geben, aber das lasse ich hier lieber. Ich muss mich immer, wenn ich über Reichtum spreche, an den unglückseligen Clan erinnern, auf den ich komme, diese nordische Mafia, Geldmafia, nicht? Da merkt man das so klar. Also fast alle von denen, die Obersten jedenfalls, die Clanführer, werden von sehr viel Leid heimgesucht. Mein Opa ist im Ehrenhaus gelandet und meine Oma im Alternheim Tabernakel. Fürchterlich. Die Reaktion auf Tätigkeiten, mögen sie nun in diesem Leben getan sein oder in einem vorangegangenen Leben, tun uns folgen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir erklären können, dass jemand oder dass zwei Personen mit ähnlichen Ausgangspositionen völlig andere Schicksale treffen. An diesem Punkt ist die christliche Philosophie von der Eindimensionalität des Denkens widerlegt. Nämlich, dass wir nur eine Existenz haben. Dass wir alle gleich geschaffen sind. Es ist nämlich nicht so. Die unterschiedlichsten Persönlichkeiten gehen unterschiedlichsten Lebenswegen nach und treffen mit guten und schlechten auf ihren Ergebnissen zusammen. Das liegt an Karma oder an den Reaktionen, die auf vorangegangene Daseinsstufen folgen. So, das materielle Dasein kann also nicht historisch zurückverfolgt werden, wann es angefangen ist. Es ist aber nichtsdestotrotz ein verstricktes Dasein. In den Schriften heißt es, dass materielles Glück und materielles Leid, welches wir erfahren in diesem materiellen Dasein, eigentlich nicht relevant sind für die ewige Seele. Es ist ungefähr so wie bei einem Gefängnisinsassen, der auf einen Stuhl gesetzt wird. Das hat man im Mittelalter getan. Man hat Gefangene an einen Stuhl gefesselt und diesen Stuhl dann unter Wasser gehalten. Wenn der Stuhl unter Wasser war, dann sind ihm dann hat er natürlich um Luft gerungen, und dann hat man ihn in letzter Sekunde rausgeholt und hat gesagt, sagst du uns jetzt, was du alles verbrochen hast. Ich habe hier gar nichts verbrochen, was soll ich denn sagen? Soll ich meine Fantasie hier schweifen lassen? Ist er wieder runtergeduckt worden, bis er schließlich geständig wurde und manchmal auch aus lauter Leid was gestanden hat, was er überhaupt nicht getan hat. Das war damals, wenn eine Frau sehr hübsch war, hat man sie als Hexe bezeichnet, und dann hat man ihr, nur weil sie so hübsch war, verschieden, sie immer der Hexerei beschwichtigt und dann schließlich, wenn sie hin und her geduckt wurde, war sie dann geständig, ja, ich habe mit dem Luzifer alles Mögliche getrieben, lassen mich Lüri weg. Und dann hat man sie natürlich erst recht nicht weggelassen. So das materielle Dasein wird also so verglichen mit dem Angebundensein an einen Stuhl, wo man manchmal Glück empfindet, nämlich wenn man über dem Wasser ist, und manchmal Leid, wenn man unter dem Wasser ist. Doch wie ihr zugeben müsst, ist dieses Glück und dieses Leid sehr, sehr, sehr relativ. Dieses Beispiel wird gegeben, um zu zeigen, dass für denjenigen, der sich auf dem Untertauchstuhl befindet, wirkliches Glück bedeutet, frei zu sein von dem Stuhl. So, wirkliches Glück für die spirituelle Seele ist nicht materielles Glück, diesen kurzen Moment, wo man über dem Wasser ist, sondern wirkliches Glück ist, dass man befreit ist vom materiellen Dasein und im ewigen spirituellen Dasein glücklich wird. Ein anderer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass auch das Dasein auf den höheren himmlischen Planeten nur mit dem Kopf über Wasser verglichen wird. Wenn jemand auf dem höheren himmlischen Planeten lebt, genießt er zweifellos sehr starke Freuden. Es heißt dort, dass die Freuden der Sexualität so groß sind, wie wir es uns hier überhaupt gar nicht vorstellen können. Die haben nämlich Sinne, die nicht so schnell am Alarmen oder ermatten. Man trinkt dort dafür das Elixier des Teufels, hätte ich fast gesagt, das Elixier der Freude, nämlich den Sommersaft, und ist dann unglaublich aktiv in jeder Hinsicht, nicht nur im Bereich der Sexualität. Nicht? Und es gibt dort keine Jahreszeiten wie Winter und wo alles vor Kälte klärt, sondern es gibt dort immer nur Frühling. Es ist nie zu heiß, nie zu kalt. Man badet dort den ganzen Tag. Krankheiten sind dort abwesend. Es braucht nicht mal Doktoren dort. Das Dasein kurz ist wirklich vom materiellen Standpunkt sehr erstrebenswert. Doch nur so erstrebenswert für denjenigen, der unter Wasser gehalten wird, der Atemzug über dem Wasser ist. Nicht im Vergleich zur Freiheit. So, das ist also der nächste Punkt. Das bedingte, nun, wodurch kommen wir überhaupt zu diesem bedingten Leben, zu diesem Gebundensein auf dem Stuhl des materiellen Daseins? Das kommt deswegen zu Tage, weil wir unsere Beziehung zu Krishna vergessen haben. In dem Augenblick, wo das Lebewesen sein Gesicht von Gott abwendet, sieht es die materielle Energie und wird dann angezogen zu materiellen Dingen. Es ist genauso wie jemand, der ins Licht schaut, sagen wir mal in eine Lampe, und sich die Lampe anschaut und sich dann abwendet. So wie er sich abwendet, brauche ich nicht zu machen, sieht er den Schatten hinter sich. Und im Schatten macht er sehen, auch hier ist was Interessantes und da ist was Interessantes. Genauso ist es, wenn wir uns von Krishna abwenden, sehen wir die materielle Energie, die nur ein Schatten Gottes ist, und werden dort von angenehmen Dingen angezogen und von abstoßenden Dingen abgezogen oder abgestoßen. Das ist die Grundsubstanz des materiellen Daseins. Wir wenden uns ab und denken, entweder es gibt keinen Gott, das ist ja sehr bekannt, oder ich habe überhaupt keine Beziehung zu Gott. Wenn, dann soll der in seine alte, langweilige Kirche gehen, diese abstrakten Verunglückungen der Architektur, und ich besuche ihn vielleicht einmal in der Woche, zumindest einmal im Jahr, wenn ich ein bisschen Sentimentalität im Herzen brauche für das Weihnachtsfest, und that's all, das ist alles. So kommt bedingtes Leben zustande. So, jetzt machen wir weiter im Text. Wenn wir uns vom Krishna abwenden, dann verfallen wir in den Zustand der Illusion. Das heißt, wir werden in die Schattenwelt verstrickt. Manche von euch waren sicherlich schon einmal im Grand Canyon diesem Gebirgsmassiv in Amerika, wenn man dort hineingeht in den Grand Canyon, bei Sonnenuntergang gibt es die unterschiedlichsten Schattenspiele. Da sind nämlich so bizarre, da sind zum Beispiel so Köpfe, die sehen aus wie Indianerköpfe und die sind so auf Säulen, auf Felssäulen drauf. Es gibt dort alle nur erdenklichen Formen. So, wenn man sich in einem gewissen Zustand befindet, kann man im Grand Canyon verrückt werden. Es gibt viele Leute damals, diese Zeit ist vorbei, als die psychedelische Bewegung anfing, da war ein Geheimtipp unter den psychedelischen, in den Grand Canyon bei Sonnenuntergang zu gehen, nicht? Und dann waren die überall Geister, Gespenster oder Nixon hieß er damals und die Polizei und alles mögliche, weil das so durch die Schattenspiel so interessant werden kann dort. So, das materielle Dasein ist genauso. Wir werden in den Zustand der Forgetfulness, des Vergessens geraten und reagieren dann unglaublich auf unsere materiellen Erlebnisse, die wir hier haben. Diese Illusion, dass etwas getrennt von Krishna existiert und dass wir uns selber auch getrennt von Krishna sehen, kann so weit führen, dass wir uns völlig mit einer Maschine identifizieren, nämlich dem physikalischen Körper, der nach strikten Gesetzmäßigkeiten der materiellen Natur geschieht. Obwohl wir diesen Körper selbst im materiellen Dasein ja lediglich benutzen wie ein Fahrrad, wir werden das heute sehen, wenn wir bei Harald in die Schule gehen, man kann den Körper zu unglaublichen Leistungen herausfordern und auch bringen. Obwohl wir, bei diesen Übungen wird ja sehr klar, ich benutze jetzt meinen Körper, ich strenge jetzt den Körper an. Ich bin getrennt von diesem Körper, ich will jetzt nur den Bogen so ein bisschen spannen, dass er ordentlich flexibel wird und so weiter und so fort. Und das mal ich möchte Harald hier nicht vorwegnehmen, da ist eine sehr ehrwürdige Philosophie dahinter, die wir vielleicht von Harald, ich weiß nicht, das ist dann die Sache des Kurses. Mein Punkt hier ist, wir im materiellen Dasein fangen an, unsere spirituelle Identität völlig aufzugeben und uns völlig zu aufzulösen in unser Bewusstsein, in diesem Körper. Es ist fast wie Zucker, was in Wasser gerät und was sich völlig auflöst und im Wasser verloren geht. So geht auch unser Bewusstsein, unser Selbstbewusstsein, in dem wir klar und gelassen und zufrieden sind, völlig verloren und identifiziert sich mit diesem ganzen Schattenspiel des materiellen Daseins und bemüht sich, die Schatten so einzurichten, dass wir sie genießen können. So, dieser Zustand kann aufhören, wenn man sich wieder dem höchsten Herrn oder Krishna zuwendet. Mit Intelligenz, und dazu gibt es diese ganze Philosophie, die man studieren kann und die man verstehen kann, mit Hingabe, und dazu gibt es den Teil, den wir alle haben, diesen Teil, wenn wir einmal überzeugt sind von etwas, dann wollen wir uns ganz in etwas hineinbegeben, und ernsthaften Krishna-Bewusstsein. Wer diese drei Dinge bei sich in Gang setzt, Intelligenz, Hingabe und Krishna-Bewusstsein. Er wird in diesem Dasein dazu kommen, die spirituelle Substanz zu sehen. Nun, die ersten Schritte auf diesem Wege, die ersten Schritte auf dem Weg zurück nach Hause, zurück in die, also nach Hause klingt jetzt sehr, Junge, komm bald wieder. in unser ewiges virtuelle Heimatland, sagen wir mal so. Beginnt im Grunde genommen, wenn man mit geweihten Krishna. Nur theoretisch, sondern vor allen Dingen praktisch ist. Wenn man Gemeinschaft pflegt mit den geweihten Krishnas, gibt man sehr leicht den Wunsch auf nach materiellem Leben, weil man einfach praktisch sehen kann,
das spirituelle Leben funktioniert und klappt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf dieser Farm sind, ich möchte euch alle ermutigen, Spaziergänge über die Farm zu machen, dann werdet ihr sehen, da ist Raps und da ist Flachs und da ist, ja, wir haben das alles. Rizinuspflanzen haben wir. Und die populären, die bekannteren sind natürlich Getreide und Mais und Kühe und Pfauen und Katzen und eine Menge Kuhmist. So, man sieht, es funktioniert ganz einfach. Man kann einfach leben unter Palmenbaum rasten, wenn man müde wird, und einfach die Produkte der Farm zu sich nehmen. Diese Farm könnte ohne weiteres, hab ich mal ausgerechnet, wie viele Leute satt werden können auf so einer Farm, Ujwala. Wenn man jetzt das nur, wenn man nichts verkaufen würde.
Ja, man kann das von einigen
hundert. Einige hundert. Man merkt, das klappt, das Leben. Und die Vodis, wenn man sie sich anschaut, sehen zuerst einmal ein bisschen, ja, progressiv aus mit ihrem Haarschnitt und den Kleidern, aber in einer gewissen Zeit merkt man, das sind auch Menschen. Die auch man kann mit denen Gemeinschaft pflegen, und sie sind meistens sehr außergewöhnliche Persönlichkeiten, also nicht etwa langweilig und fade, sondern zum Teil kann man verstehen, es müssen recht schillernde Persönlichkeiten sogar gewesen sein. Jetzt sind sie schillernd im spirituellen Bereich. Und da geht einem ja manches, weil man noch nicht so weit schaut, aber trotzdem. So, es heißt, der Fortschritt auf dem spirituellen Pfad beginnt mit der Gemeinschaft mit Devotees. Etwas, was ihr alle hier habt. Ihr habt große Seelen wie Ujwala Nilamoni Prabhu in unserer Gemeinschaft. Ein wirklicher Pionier des Krishna-Bewusstseins, ein Tropa, könnte man sagen. Und so weiter. Und wenn man mit denen die Devotees Gemeinschaft pflegt, die Fragen stellt, die auch ruhig herausfordert. Du sag mal, dass man jetzt ein Duschbad nimmt morgens, ist doch nun wirklich zu fanatisch. Nicht? Das ist doch, passt doch nun wirklich nicht zu einem aufgeschlossenen Menschen von heute. Nicht? Und so kann man mit ihnen argumentieren und sehen, was für Standpunkte sie vertreten. Gut. Darauf, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Devotees und jetzt auch die spirituellen Vorgänge macht, wie das Chanten des Hare Krishna Mahamantras, das Hören von spirituellen Schriften, ist es sehr leicht möglich, dass man selber zu einer Erleuchtung kommt. Dass man plötzlich klar sieht in seinem Leben, dass man durchschaut und dass man mit großem Enthusiasmus sich voran bewegt. Krishna hat in diese Welt hinein machtvolle Vorgänge gegeben, durch den jeder einzelne von uns dazu kommen kann. Der erste Vorgang, den wir haben, ist das Singen seines heiligen Namens. Zweiter Vorgang ist, dass wir in Werken wie der Bhagavad Gita nachschlagen und uns informieren über das Ziel des Lebens. Dritter Vorgang ist, dass wir anfangen zu meditieren, dass wir anfangen, einen Dienst zu tun. Und so weiter und so, das materielle Dasein langsam aufgeben. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Es heißt in den vedischen Schriften, dass wir alle die Möglichkeit haben, in diesem einen Leben uns in die spirituelle Welt zurückzugehen. Indem wir diese Vorgänge des Krishna-Bewusstseins mit großer Entschlossenheit auf uns nehmen, können wir tatsächlich dieses Ziel erreichen. Srila Madhvacharya gibt das Beispiel von Savagya. Savagya ist ein Astrologe, zu dem ein Mann kommt, der sehr arm ist. So, Savagya sagt ihm, deine verstorbenen Eltern haben einen großen Schatz für dich hinterlassen. Dieser Schatz ist unter deinem Haus zu finden. Fang aber nicht an, von Süden zu graben, denn dort wirst du auf ein Wespennest stoßen. Fang auch nicht an, von Norden zu graben, denn dort sitzt eine gewaltige Schlange, die dich aufschluckt. Grabe auch nicht von Westen, denn dort wärst du von einem Geist angegriffen. Und grabe nur von Osten, denn nur so wirst du den Schatz finden. Das ist eine allegorische Sprache und bedeutet, von Süden zu graben und ins Wespennest zu gelangen, heißt, wenn man sein Leben zur Vollkommenheit bringen möchte und den Schatz des Lebens heben will, indem man einfach nur hart arbeitet, wie die Materialisten, indem man in das Wespennest der Materialisten hineingeht, ordentlich mit die Ellbogen schwingt, und ordentlich beißt von hinten und gebissen wird von hinten. Das ist, was im besten Nest des materiellen Daseins betrieben wird. Von Norden zu graben und auf den Geist zu stoßen, heißt, dass man sich einfach nur mit mentaler Spekulation dem spirituellen Leben wendet, dass man hinwendet, dass man sich Gedanken macht und einfach nur den Geist freilässt, aus dem Sack lässt sozusagen und einfach zu den wahnsinnigsten und irrwitzigsten Aktivitäten hinkommt im Namen der Selbstverwirklichung. Was haben wir noch? Vom Westen, da wird man angegriffen von einer gigantischen Schlange. Wie ihr vielleicht wisst, praktizieren manche den Vorgang des Kundalini-Yogas. Gibt es jemanden, der noch nicht vom Kundalini-Yoga gehört hat? Du noch nicht? Wirklich? Auch noch nicht. Im Kundalini-Yoga wird davon ausgegangen, dass es eine Kraft gibt. Die Kraft erfährt man ein wenig in der Sexualität, wenn man sich plötzlich total entfesselt, sich einfach los beschäftigt und die Leute sagen, so kennen wir dich ja gar nicht. Nicht? Du warst so wahnsinnig enthusiastisch, wie ist es möglich? Wo man praktisch sich, oder diese Kraft wird auch manchmal entfesselt, wenn man in außergewöhnlicher Todesgefahr ist. Zum Beispiel hat man gesehen, dass Menschen von einem Traktor überrollt werden, also so gegen die Wand gedrückt werden, und dann plötzlich, obwohl sie keine vorausgegangenen Erfahrungen mit Gewichtsheben gemacht haben, schieben sie den Traktor zurück. Da wird also diese Kraft plötzlich entfesselt. Diese Kraft wird plötzlich entfesselt und wirkt dann. So im Kundalini tut man diese Kraft von dem Muladhara Chakra, das ist dem niedrigsten Chakra, der im Bereich der privaten Organe sitzt, langsam erheben und zu höheren Chakras bringen, bis man schließlich auf eigenen Wunsch mit dieser Kraft sich aus dem Skull, aus der Schädeldecke heraus katapultiert und höhere Bestimmungsorte im Universum erreicht. Mit dieser Kundalini-Kraft experimentieren auch diejenigen, die sich dem Tantra zu wenden, obwohl ich hier gleich eine kritische Bemerkung fallen lassen möchte, was heute im Westen unter Tantra praktiziert wird, ist also ein äußerst erbärmlicher kalter Kaffee praktisch von dem, was eigentlich da ist. So, diese Kundalini-Kraft wird mit einer Schlange verglichen, die über das Rückgrat so hochkommt. Und weil manche von uns haben davon Erfahrung gemacht, ist wirklich eine unglaubliche Power. Es lässt sich mit nichts vergleichen, was man in dieser materiellen Welt an altered state of consciousness, veränderten Bewusstseinsstufen erlangen kann. Doch diese Kraft verschluckt einen. Denn was man letztendlich erreicht durch den Kundalini-Yoga, ist ein Einswerden mit der spirituellen Energie. Man verliert dort seine Individualität, oder besser gesagt, die Individualität hört auf, sich zu manifestieren. Man ist im Brahma-Jyoti, in dem großen weißen Licht Gottes Energie verankert, hat aber keine Möglichkeit zu Aktivitäten, zu einem Austausch, zu seiner Beziehung zu Gott. Man ist einfach da in einem geblendeten Zustand. So, der letzte Weg von Osten wird mit dem Bhakti-Yoga-Vorgang verglichen oder mit dem Krishna-Bewusstsein, wo man eigentlich etwas ganz Einfaches macht. Das Bewusstsein läutert von Illusion, sodass im geläuterten Bewusstsein eine klare Verwirklichung von Krishna entstehen kann und man dann im völligen Krishna-Bewusstsein zurückgeht in die ewige spirituelle Welt. So, das waren ein paar Themen, die ich heute euch präsentieren möchte, wollte. Ich hoffe, es hat euch einiges an Gedankenfutter gegeben und kann euch stärken. Vielleicht habt ihr hierzu einige Fragen, die das Thema noch interessanter machen, als es ohnehin schon ist.
Anfangs wurde auch gesagt, dass die spirituelle Seele die gleichen Eigenschaften wie die höchste Seele qualitativ hätte.
Ja.
Ich verstehe jetzt das nicht ganz, weil ich weiß auch, dass Krishna jetzt die höchste Seele unendlich viele Eigenschaften hat.
Ja.
Wie soll ich jetzt das verstehen?
Wir sind qualitativ so wie Krishna. Das Beispiel wird gegeben von einem kleinen Wassertropfen, der die gleichen Eigenschaften hat wie der Ozean. Da sind Algen drin und ein gewisser Salzgehalt. So haben auch wir Glückseligkeit und Wissen. Das einfache Beispiel, das einfache, woran du es sehen kannst, ist, dass jeder sich nach diesen Eigenschaften sucht, praktisch auf der Suche nach dem verlorenen Schatz ist. Doch dieses Wissen, was wir haben, ist begrenzt. Selbst wenn wir völlig selbstverwirklicht sind und im völligen, in dem Wissen verankert sind, was wir haben können, so ist doch dieses Wissen nur ein kleiner Teil. Es ist ungefähr so wie der Ozean, das Wasser in einer Flasche. Selbst wenn eine Flasche ganz gefüllt ist, hat sie niemals alles Wasser. So selbst wenn wir ganz erfüllt sind von Wissen, haben wir niemals das alles Wissen, wie Krishna es hat. Und so ist es auch mit der Glückseligkeit. Nicht? Wir haben also grundsätzlich die gleichen Eigenschaften wie Krishna, doch nur in kleinem Maße. Wenn Krishna beispielsweise in der spirituellen Welt aktiv wird, dann nimmt er unzählig viele Formen an, in denen er den Austausch mit unzählig vielen Lebewesen pflegt. Das können wir nicht. Wir können auch niemals Krishna nachahmen im Bereich des Wissens oder nicht im Bereich der Freude, nicht im Bereich des Wissens. Aber wir haben diese Eigenschaft. Sonst würden wir uns zufrieden geben mit Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Sonst würden wir, wenn wir krank da sind, sagen, ja, ist ja natürlich. Nicht? Aber du siehst, im materiellen Dasein, das materielle Dasein ist im Grunde genommen nichts als ein Aufbegehren der spirituellen Seele gegen die Leiden, die in dieser Existenz zu erfahren sind. Der ganze materielle Fortschritt ist im Grunde genommen spirituell motorisiert. Damit möchte ich sagen, dass der Ausgangspunkt oder die treibende Kraft, der Motor, ein Streben ist, der Unvollkommenheit zu entrinnen und die Umstände vollkommener zu machen. Aber leider ist im materiellen Leben dieser Versuch auf die materielle Energie gerichtet, wo wir versuchen, Schatten für uns dienbar zu machen. Immer das so hinzubiegen, dass die Schatten total stimmen. Es ist so fast wie eine Katze, die einem Jojo nachrennt, einem Schatten-Jojo. Jojo sind diese, wo man so Jojos, ich will, irgendwas, ein Spielzeug, nicht so wichtig für uns, welches einen Schatten wirft. Und die Katze springt diesem Schatten nach und versucht es so, ihn so zu arrangieren, wie es ihr gerade gefällt, also ihn festzuhalten. Aber es gelingt nicht. So wie im materiellen Dasein, das ist so überzeugend, fand ich immer. Mir hatte das mal ein Devoti gesagt, als ich völlig vertieft war im materiellen Dasein. Merkst du denn nicht, du versuchst nur die materielle Energie zu arrangieren, sodass es klappt, dass du deine Pläne durchsetzen kannst und kämpfst die ganze Zeit oder bemühst dich die ganze Zeit darum und es kommt doch immer anders. Nicht? Wir geben uns damit nicht zufrieden. Warum? Weil wir einfach nicht Materie sind. Wenn ihr dahin in den Fluss geht, wenn man, so, und wenn man am Wald längs geht, nicht aufs Feld geht, sondern am Feld längs geht und dann so kommt, so einen Knick macht, dann sieht man da so ein Auffangsbecken von einem Fluss, was aus der aus Italien kommt. Der Fluss geht hier unterirdisch unter der Farm hindurch. So, dann seht da Kieselsteine, die von dem Wasser gegeneinander gestoßen werden. Ein großer rollt auf einen kleinen. Die fangen sich nicht an zu streiten und das schlecht zu finden und dagegen zu protestieren, gegen die Unterdrückung des stärkeren oder größeren Kieselsteins durch den kleineren. Noch gibt der Kieselstein dem anderen Kinnhaken dafür, dass er sich so unzivilisiert gerade auf ihn raufgerollt hat, nicht? Ohne dass sie auf du sind. Warum? Weil untätige Materie, die ist gezwungen, sich nach Gesetzen zu verhalten und nach dem Fließen und dem Kommen und Gehen der materiellen Energie und der materiellen Konstellation. Du aber bist da voller, du wirst dich niemals einverstanden damit finden, wenn ich mich zum Beispiel auf dich setze. Du wirst sagen, das ist nicht eine gute Idee. Wenn du schon außergewöhnlich sitzen musst, dann setze ich doch zum Beispiel hier rauf oder so. Es ist ständig zu sehen, dass die Seele sich nicht einverstanden erklärt mit den Gesetzen, Mäßigkeiten, den Toten, Abläufen innerhalb der materiellen Natur. Und das ist daran, das liegt daran, weil es ein kleines Teil Gottes ist, welches voller Glückseligkeit ist und welches auch einen freien Willen hat. Nicht? Nun, wir haben, wenn du von den Eigenschaften Krishna sprichst, da gibt es eine schöne Auflistung im Nektar der Hingabe. Es gibt 64 Eigenschaften. Mhm. Und wir haben einige dieser Eigenschaften in kleinem Teil. Na, da gibt es Eigenschaften, so muss ich sagen, die ganz getrennt sind von, die das Lebewesen nie hat. Eigenschaften Gottes, die das Lebewesen nie hat. Zum Beispiel, so sprachgewandt zu sein wie Krishna. Krishna kann also alle Sprachen. Das sind mehrere Millionen Sprachen, die es im Universum gibt. Es gibt da diese Eigenschaften, die nur Krishna hat. Aber die grundsätzlichen Eigenschaften, Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit, die haben wir. So ist das. Bitte.
Besitzt jetzt ein Stein auch eine Seele?
Besitzt ein Stein auch eine Seele? Srila Prabhupada hatte einmal gesagt, dass im Felsen, in manchen Felsen Seelen drin sind. Und man kann das sehen an den sedimentären Aktivitäten, was immer das ist. Soweit ich verstehe, ich habe es mal nachgeguckt, sedimentär heißt sowas, die Felsen, die bilden manchmal so fast wie wir schwitzen, so kommen manchmal so Kristalle und solche, da sind Abläufe, die da in irgendwelcher einer Weise stattfinden. Aber diese Seelen sind sehr verflucht, also sehr, sehr, sehr trauriger Zustand. Es gibt also sicherlich auch Steine, in denen Seelen drin sind. Die sind verurteilt zur absoluten Bewegungslosigkeit. Steh in der Ecke! Rühr dich nicht! Und wenn du dich rührst, gibt's einen Bax. Nicht so ungefähr. Also das sind ja Worte aus der Kindererziehung. So ungefähr ist das mit diesen Seelen, Steinformen oder Felsenformen. Du siehst, weil die Gegenwart der Seele lässt sich ja sehen am Bewusstsein und der Stein hat, also absolut, da ist ja das Bewusstsein fast nicht da. Du kannst ja einen Stein nehmen und gegen einen anderen werfen und der schreit nicht, ah! Nicht so. Ich sage, nein, no, der kann nichts empfinden. Es heißt, dass diejenigen, die sagen, es gibt keinen Gott, die einfach nur, deren Ziel es einfach ist, nicht, es gibt keinen Gott. Sie sagen, ich bin eins mit Gott. Meine Individualität ist nur Illusion. Ich bin lediglich, ich bin das hier alles gar nicht. Dass die, weil sie zum Teil neidisch werden auf die höchste Persönlichkeit Gottes und im Grunde genommen sich selber als Gott sehen. Es gibt nur Gott, ich bin Gott. Alles ist Gott. Dass die eine gewisse Zeit im Körper eines Felsens sind, eines Steins. Wo sie so regungslos sind, wie sie sich wünschen, nicht einfach eins zu werden, sich aufzulösen mit der Energie. Ja. Es sind die Mayavadis, die Unpersönlichkeit, die Mayavadis, die Gott ableugnen. Die Brahma-Jyoti-Anhänger, die da oben schon sind, das sind schon sehr besondere Persönlichkeiten. Das bezieht sich mehr auf diese Frevler, nicht? Gut. Ich denke, dann werden wir hier zum Ende kommen. Wir haben nämlich ein großes Pensum heute noch. Also, ich möchte euch alle sehr herzlich begrüßen. Es ist sehr schön. Ihr merkt, ich bin da richtig ein bisschen aufgeregt, vor euch allen zu sprechen, weil ihr alles so liebenswürdige Gäste seid. Viele davon sind das erste Mal da. Ich glaube, es sind diesmal so viel wie noch nie zuvor im Ferienlager. Kann das sein oder ist das ja, nur?
Ein bisschen mehr als letztes
Mal. Ein bisschen, nicht weit, nicht sehr viel mehr, nur ein bisschen. Mir kommt es sehr viel mehr vor. Gut, ja, dann lasst uns zu einem Ende hier kommen. Noch eins, was ich sagen wollte. Oh ja, das ist eine kleine Ansage. Ich selber bin hinten in diesem kleinen Häuschen mit einigen anderen drin. Und wenn ihr den Wunsch habt, auch mit mir zu sprechen, ich weiß, dass viele manchmal Fragen haben und in der Vorlesung einfach nicht der Raum dazu da ist und auch nicht mehr die Zeit, weil man nicht auch die anderen mit Fragen oder mit Gesprächen aufhalten möchte, ihr könnt gerne zu mir kommen. Also ich bin nicht zu beschäftigt, als da. Ich freue mich immer sehr, wenn man über das virtuelle Thema sprechen kann. Ich möchte das nur praktisch euch anbieten. Gut, Hare Krishna.